vom 7. auf den 8. Februar passieren wird. Da wird ein Ereignis stattfinden, das das Potenzial hat, zur meistgesehenen Fernsehsendung ever zu werden. Also die Schätzungen gehen so bis knapp 1 Milliarde Zuschauer. Das ist jeder 8. Mensch auf der Welt. Die Werbeminuten drumherum werden mit Abstand die teuersten sein, die es überhaupt gibt. Also ihr habt es gemerkt. Der 50. Super Bowl steht vor der Tür. Für diejenigen, die keinen so sportaffinen Sohn haben wie ich, das ist das Finalspiel der amerikanischen Footballmeisterschaft. Frag mich nicht warum, aber das scheint super wichtig zu sein. Was hat das mit einem HDH-Gottesdienst zu tun oder einer Predigt? Ich habe letzthin einen interessanten Aspekt beim American Football entdeckt, den ich so erst kürzlich wirklich realisiert habe. Nämlich, während dem Spiel laufen die Trainer so rum, mit einem Headset. Und ich habe mich immer gefragt, welcher Tower muss dieser Trainer fragen um Flugerlaubnis? Das macht irgendwie keinen Sinn, bis ich verstanden habe, dass es zu diesem Headset natürlich ein Gegenstück auf dem Feld gibt. Das sieht so aus. Nämlich im Helm des Quarterbacks. Da ist der Empfänger drin, der hat so einen Knopf, nicht im, aber auf dem Ohr, und darüber hört er die Stimme seines Trainers. Und so kann der Trainer dem Spieler während dem Spiel taktische Anweisungen geben, die dieser dann an die Mannschaft weitergibt. Wenn wir davon reden, Gottes Stimme zu hören, dann stellen wir uns das oft ähnlich vor. So ein Knopf im Ohr, wo wir Gottes Stimme hören. Und er sagt uns, was seine Gedanken sind, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben. Unsere Tochter Joel beschäftigt das schon länger. Sie beklagt sich, Papi, ich höre Gottes Stimme nicht. Ich möchte Gottes Stimme hören. Ich möchte, dass er zu mir spricht, so dass ich es hören und verstehen kann. Sie hätte gern so einen Knopf im Ohr. Und das kann ich gut verstehen. Wem von euch geht es auch so? Wer hätte auch gern so einen Knopf im Ohr? Das habe ich mir schon gedacht. Ich persönlich habe Gottes Reden schon auf verschiedenste Arten erlebt. Allerdings gibt es auch immer wieder Zeiten, wo ich gar nichts gehört habe. Aber es hat ein Weilchen gedauert, bis ich gelernt habe, diese Spannung auszuhalten zwischen manchmal spricht Gott zu mir und manchmal weniger. Und es ist hilfreich, diese Zeit des Schweigens nicht als Hinweis auf Gottes Abwesenheit oder gar seine Nicht-Existenz zu interpretieren. Heute wollen wir das Thema Gottes Stimme hören, etwas genauer anschauen. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe Jesus-Begegnungen. Allerdings zu der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, war es ziemlich einfach, seine Stimme zu hören. Also man musste ihm nur begegnen und dann hat man seine Stimme verstanden. Auch wenn viele, die ihn tatsächlich gehört haben, ihn nicht verstanden haben. Ich habe aber eine Bibelstelle für heute ausgewählt, die ist aus dem Alten Testament. Und es ist ganz interessant, Jesus-Begegnungen im Alten Testament zu finden. Wir begeben uns auf eine Zeitreise zu der Zeit von Mose, Aaron und dem Volk Israel, das das Land einnimmt, was Gott ihnen zeigt. Israel war jahrelang durch die Wüste gewandert. Hier durch Ägypten, da ist der Auszug, dann sind sie da durch die ganze Halbinsel gewandert, da ein bisschen umhergeirrt und kommen nachher in die Nähe von Moab. Unterdessen war eine junge, freie Generation von Israeliten herangewachsen, die bereit war, das Land einzunehmen. Die, die ausgezogen sind, durften nicht. Sie haben von den Nachbarvölkern dort freies Geleit verlangt, damit sie in ihr sozusagen Land ziehen können. Das haben diejenigen Länder Israel aber nicht zugestanden, also musste sich Israel den Weg freikämpfen. Sie waren sehr erfolgreich dabei. Es eilte ihnen der Ruf der Unbesiegbarkeit voraus. Und die Moabiter waren so als Nächste dran, eingenommen zu werden. Die Moabiter hatten Angst davor, dass die Israeliten sie im Krieg besiegen und ihr Land in Besitz genommen wird. Also suchen sie Rat bei den Midianitern. Das sind die hier. Also Moab ist da, Midian ist da. Die Midianiter waren ein Volk, das in einer engen Beziehung zum Volk Israel stand. Mose selbst war mit dem Priester von Midian verschwägert. Und von den Midianitern bekam der König von Moab den Rat, den Hellseher Bileam anzuheuern, um Israel zu verfluchen. Interessant ist, dass man 1967 eine Inschrift entdeckt hat, die davon redet, dass Bileam einen guten Ruf als Seher und als Flucher hatte. Und das ist keine biblische Quelle, also Bileam ist außerbiblisch dokumentiert. Er war bekannt dafür, Götterstimmen zu hören. Und interessant ist, er war kein Jude. Trotzdem hörte er auch die Stimme von dem Gott der Juden, von Yahweh. Aber für ihn war das nur ein Gott unter vielen Göttern. Helga wird uns nun vorlesen aus 4. Mose 22, die Verse 7 bis 35.
Die führenden Männer der Moabiter und Midianiter zogen also zu Bileam und sie brachten seinen Lohn gleich mit. Als sie ihm Balaks Botschaft ausgerichtet hatten, antwortete Bileam: Bleibt heute Nacht hier, morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Da blieben die Fürsten aus Moab bis zum nächsten Tag in Petor. In der Nacht erschien Gott Bileam und fragte: Was sind das für Männer bei dir? Bileam erwiderte: Sie kommen vom moabitischen König Balak, dem Sohn Zippors. Ein Volk aus Ägypten ist bei ihnen eingefallen und hat das ganze Land besetzt. Nun soll ich hingehen und diese Leute verfluchen. Balak hofft, dass er sie dann besiegen und vertreiben kann. Gott befahl Bileam: Geh nicht mit! Verfluche dieses Volk nicht! Denn ich habe es gesegnet. Am Morgen stand Bileam auf und sagte zu den Abgesandten Balaks: Ihr müsst allein in euer Land zurückkehren. Der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. So brachen die führenden Männer der Moabiter ohne ihn auf und trafen unverrichteter Dinge wieder bei Balak ein. Sie erklärten ihm: Bileam wollte nicht mitkommen. Da sandte Balak wieder Boten nach Petor, diesmal noch mehr und noch bedeutendere Männer. Sie reisten zu Bileam und sagten zu ihm: Balak, der Sohn Zippors, bittet dich, lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich werde dich reich belohnen und alles tun, was du willst. Komm doch und verfluche dieses Volk für mich. Bileam erwiderte: Selbst wenn Balak mir seinen Palast voll Gold und Silber gibt, kann ich nichts tun, was der Herr, mein Gott, mir verbietet, ganz gleich, wie wichtig oder unwichtig es ist. Doch bleibt auch ihr über Nacht hier, ich will sehen, was der Herr mir sagt. In der Nacht erschien Gott Bileam wieder und forderte ihn auf: Geh mit den Männern, die dich holen wollen, aber tu nur das, was ich dir sage. Am Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und zog mit den moabitischen Fürsten los. Zwei Diener begleiteten ihn. Gott aber war zornig, dass Bileam mitging, und der Engel des Herrn stellte sich ihm in den Weg, um ihn aufzuhalten. Die Eselin sah den Engel, der mit dem Schwert in der Hand mitten auf der Straße stand. Sie brach zur Seite aus und lief ins Feld. Bileam schlug sie, um sie wieder auf den Weg zurückzubringen. Nun stellte sich der Engel des Herrn auf einen engen Weg, der zwischen Weinbergen hindurchführte. Die Straße war hier von Mauern eingefasst. Wieder sah die Eselin den Engel und drängte sich ganz an die Seite, sodass Bileams Bein an die Mauer gedrückt wurde. Wieder schlug er sie. Der Engel des Herrn ging nochmals ein Stück weiter und versperrte Bileam nun an einer anderen Stelle den Weg, die so eng war, dass man weder rechts noch links vorbeikommen konnte. Als die Eselin den Engel sah, legte sie sich auf den Boden. Bileam wurde wütend und schlug sie mit einem Stock. Da ließ der Herr das Tier sprechen. Es sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan? Warum hast du mich jetzt schon zum dritten Mal geschlagen? Bileam schrie, weil du mich zum Narren hältst. Hätte ich nur ein Schwert zur Hand, ich würde dich töten. Das Tier erwiderte, bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Habe ich jemals so etwas getan wie heute? Bileam sagte, nein. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah den Engel mit dem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen. Bileam verneigte sich vor ihm bis zum Boden. Der Engel des Herrn sprach, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich war es, der dich aufgehalten hat, weil dein Weg sonst ins Verderben führt. Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Hätte sie es nicht getan, dann hätte ich dich mit dem Schwert getötet und sie am Leben gelassen. Da sagte Bileam zum Engel des Herrn, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich wusste nicht, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du gegen diese Reise nach Moab bist, kehre ich sofort um. Doch der Engel des Herrn erwiderte, geh mit den Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. So zog Bileam mit den Abgesandten Balaks weiter.
Danke. Die Erzählung endet damit, dass Bileam seinen Auftraggeber, den König von Moab, erneut enttäuscht. Dreimal bringt Gott Bileam dazu, Israel zu segnen, anstatt zu verfluchen. Dann vertreibt Balak ihn, muss aber noch einen vierten Segensspruch anhören. Später, nach dem Sieg über die Midianiter, haben die Israeliten Bileam zusammen mit den midianitischen Königen getötet. Diese Geschichte, die sich unter anderem anhört wie eine Tierfabel, ist in Wahrheit eine Jesusbegegnung. Sie war und ist das Thema vieler Kunstwerke. Das berühmteste von ihnen ist wahrscheinlich dieses Bild von Rembrandt. Vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen jetzt. Aber mir als Kunstbanausen gefällt dieses Bild aus dem Buch hier auch ganz gut. Damit wir besser verstehen, wer hier eigentlich wem begegnet, wollen wir zwei der Protagonisten der Geschichte etwas genauer anschauen. Wir schieben also zwei Exkurse ein in die Predigt. Erster Exkurs, Bileam. Im gelesenen Bibeltext taucht Bileam in der Bibel zum ersten Mal auf. Wir wissen vorher eigentlich nichts über ihn. Und der Text selbst sagt auch nicht so viel über ihn. Der Moabiter König Balak lässt ihn holen, weil er weiß, dass wenn Bileam jemanden segnet, dann gelingt ihm alles. Und wenn er jemanden verflucht, dann ist er verloren. Bileam ist übrigens der einzige Prophet, der auch außerbiblisch belegt ist. Diese Inschrift, von der ich erzählt habe, die vor 3000 Jahren geschrieben wurde, die nennt Bileam einen Seher der Götter. Bileam war kein Jude, sondern Midianiter. Er glaubte an viele Götter, auch an den Gott der Juden. Und er war offenbar ein Prophet, dem man Glauben schenkte. Er war fähig, Gottes Stimme zu hören. Das ist interessant. Gott benutzt einen Nichtjuden als Sprachrohr für ein nichtjüdisches Volk. Gott ließ durch Bileam viermal Segen über dem Volk Israel aussprechen. Scheinbar erfüllte Bileam seine Pflicht treu, als er die Bitte des Königs der Moabiter ablehnte. Auch bevor er den Moabitern eine Zusage gab, fragte er Gott nach seinem Willen. Gottes Antwort gab er jeweils unverfälscht an Balaks Gesandte weiter. Auch bei den Flüchen, die gleich dreimal in Segnungen ausarten, gab er das von Gott Gehörte eins zu eins weiter. Dennoch ist unser Bibeltext ein Beispiel dafür, dass man die Bibel als Ganzes lesen muss, um sie wirklich zu verstehen. Gute Bibelauslegung legt die Bibel wie aus? Mit der Bibel. Das heißt, wir müssen die Geschichte von Bileam nicht nur isoliert betrachten, sondern sehen, was die Bibel sonst noch zum Thema Bileam sagt. Und dann merken wir, der Schein trügt. Nach außen hin beteuerte Bileam, nichts als nur den Willen des Herrn tun zu können und ihm aufrichtig zu dienen. Wenn wir allerdings die Aussagen über Bileam aus der ganzen Bibel zusammentragen, erhalten wir ein ziemlich anderes Bild. Im Judasbrief 11 steht: Wehe ihnen, wie Bileam sind sie für Geld zu allem bereit. 4. Mose 31, 14 bis 16. Mose ärgerte sich. Die midianitischen Frauen sind es doch gewesen, die unser Volk mit ihrem Götzen Peor vom Herrn weggelockt haben. Sie waren es, die Bileams bösen Plan in die Tat umgesetzt haben. Sie sind schuld daran, dass der Herr unser Volk so hart gestraft hat. Und Offenbarung 2, 14. Bileam brachte Balak dazu, das Volk Israel ins Verderben zu stürzen. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Zügellosigkeit. Wir sehen, in anderen Punkten als der Weitergabe von Gottes Wort lebte Bileam überhaupt nicht gottgefällig. Die Geldgier kann man aus dem Text unserer Bibelstelle schon herauslesen. Aber trotz all den Segnungen, die er anstatt der von Balak bestellten Flüchen über Israel aussprach, packte ihn wahrscheinlich das schlechte Gewissen, dass er sein Versprechen Balak gegenüber nicht halten konnte. Und deshalb riet er anschließend Balak, das Volk Israel mit Hilfe von midianitischen Frauen zu verführen. Und sein Plan ging auf. Die midianitischen Frauen vermischten sich mit dem Volk Israel, die Israeliten heirateten midianitische Frauen und fingen an, andere Götter zu verehren. Und anschließend bestraft Gott das Volk Israel für diese Sünden. Eigentlich ist das ein ganz tolles Buch, das die Geschichte sehr gut wiedergibt. Bloß beim letzten Satz hat es mir nicht mehr gefallen. Da steht: Seine Eselin schlug Bileam nie wieder. Er tat das, was Gott gefiel. Eigentlich stimmt das genau nicht. Die zweite Person, die wir uns näher anschauen wollen, ist der Engel des Herrn. Der Ausdruck Engel des Herrn oder auf Hebräisch Malach Yahweh kommt im Alten Testament knapp 60 Mal vor. Die Kirchenväter und die Reformatoren deuteten diesen Ausdruck als einen Namen für die zweite Person der Dreieinigkeit, also für Jesus Christus als Person Gottes. Es gibt auch andere Auslegungspositionen dafür. Die katholische Theologie hält den Engel des Herrn in der Regel für einen Engel, der Gott repräsentiert. Die historisch-kritischen, teilweise auch die evangelikalen Theologen tun sich manchmal schwer überhaupt mit einer Auslegung vom Engel des Herrn. Und deshalb sind über die Jahre ganz verschiedene Auslegungsvarianten entstanden. Ich gehe einig mit den Dogmatikern Grudem und Schirmacher, dass es viele überzeugende Hinweise gibt, dass der Engel des Herrn tatsächlich Jesus bezeichnet. Auch in unserem Text gibt es Hinweise darauf, dass der Engel des Herrn Gott selbst ist. Der Engel sagt: Ich selbst bin dir entgegengetreten. Das ist eine typische Redewendung von Gott selbst. Der Engel sagt auch: Sag nur das, was ich dir auftrage. Und genau ein paar Verse vorher hat Gott selbst das auch zu Bileam gesagt. Und für mich der beste Hinweis ist: Schließlich verneigte sich Bileam vor dem Engel bis zum Boden und der Engel reagiert nicht. Als Johannes in der Offenbarung mit einem anderen Engel dasselbe tut, reagiert dieser sehr vehement und sagte zu Johannes, also da fiel Johannes vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten, aber er, der Engel, wehrte ab und sagte: Nein, tu das nicht. Ich bin nichts anderes als du und deine Brüder, ein Diener, der von Jesus beauftragt wurde. Bete Gott allein an. Also ein Engel will nicht angebetet werden und wir sollen keine Engel anbeten, wir sollen nur Gott anbeten. Der Engel bei Bileam, der reagierte nicht, als Bileam vor ihm niederfiel. Wir können also sagen, dass unser Text eine Jesusbegegnung im Alten Testament beschreibt. Eine Jesusbegegnung, aus der wir viel zum Thema Gottes Stimme hören lernen können. In unserem Text hat Gott auf verschiedene Art und Weisen zu Bileam gesprochen. Das ist in der Bibel nichts Besonderes. Gott spricht immer wieder über verschiedene Kanäle zu den Menschen. Und genauso bin ich überzeugt, dass Gott auch heute noch zu den Menschen spricht. Und zwar nicht nur zu Menschen mit besonderen Begabungen, sondern zu Menschen wie dir und mir. Er redet auch in unserer Zeit regelmäßig durch seinen Heiligen Geist in unseren Alltag hinein. Meine Frage an dich ist, hast du schon erlebt, wie Gott zu dir gesprochen hat? Ich möchte dich heute ermutigen, Gottes Stimme versuchen zu hören. Und wie das gehen kann, dazu kommen wir jetzt. Lass uns anschauen, wie Gott zu Bileam gesprochen hat. Als die Männer von Moab Bileam darum bitten, mit ihnen zu kommen, sagt er: Bleibt heute Nacht hier, morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Das heißt, Bileam erwartet, dass Gott zu ihm spricht. Ich denke, das ist eine Grundlage. Wir sollten erwarten, dass Gott zu uns spricht. Auch du solltest erwarten, dass Gott zu dir spricht. Sei offen für die Art und Weise, wie er es tut, aber erwarte, dass er es tut. Und am besten teilst du Gott deine Erwartung auch mit. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Im Text heißt es, in der Nacht erschien Gott Bileam. Und ein Dialog zwischen Gott und Bileam entwickelt sich. Es steht nicht im Detail beschrieben, wie Gott Bileam erschienen ist. Ob jetzt im Traum oder als Engel oder keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich ein Traum war. Gott begegnet in der Bibel immer wieder Menschen in Träumen, zum Beispiel bei Josef oder Daniel. Und das ist mein erster Punkt. Gott spricht durch Träume, durch Visionen, durch Eindrücke. Manchmal sehr klar, manchmal ein bisschen diffus, manchmal laufen Filme vor unserem geistigen Auge ab. Hier wirkt der Heilige Geist auf unseren Verstand, auf unseren Willen, auf unsere Gefühle. Wir empfinden einen Eindruck oft wie eine Intuition oder wie eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Plötzlich wird uns etwas klar, eine Situation oder eine Lösung eines Problems oder ähnliches. Oder so wie heute Morgen Karin, die einfach einen Eindruck hat und das Gefühl hat, das ist richtig, das der Gemeinde mitzuteilen. Ein eindrückliches Beispiel dafür, wie das auch passieren kann, ist vor Jahren meiner Frau Dorothee passiert. Sie wurde mitten in der Nacht wach und konnte nicht wieder einschlafen, was erst mal ziemlich ärgerlich war. Nachdem sie alles Mögliche ausprobiert hatte und nichts half, hatte sie die Idee, Gott zu fragen, ob es einen bestimmten Grund gäbe, warum sie nicht mehr schlafen kann. Gott sagte ihr, bete für deine Freundin, die in Amerika lebt. Dorothee wusste nicht, warum, sie wusste nicht, was beten, aber sie tat es. Schließlich konnte sie später wieder einschlafen. Kurz darauf, also am nächsten Morgen, am nächsten Tag, rief die besagte Freundin an und erzählte ihr aufgelöst von einem schweren Autounfall, in den sie verwickelt war und dass sie nur wie durch ein Wunder überlebt hatte. Und als die beiden angefangen haben zu rekonstruieren, wann denn genau das war, war es tatsächlich so, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo der Unfall geschah, war die Zeit, wo Gott Dorothee geweckt hat und sie darum gebeten hat, für Susi, so heißt sie, zu beten. Das war ein Moment, wo Dorothee gelernt hat, Gottes Stimme zu hören. Und seither passiert das immer wieder, dass Dorothee nachts wach liegt und sie betet. Also man kann lernen, Gottes Stimme zu hören. In Bileams Geschichte heißt es, Gott befahl Bileam, geh nicht mit. In diesem Fall war das mehr als nur ein Eindruck oder ein diffuses Bild. In diesem Fall war es eine klare Ansage. Das heißt, Gott kann auch tatsächlich wirklich klar durch seine Stimme mit uns reden. Es gibt Situationen, wo wir eine klar vernehmbare innere Stimme hören. Manchmal sogar ist sie so laut, dass alle Anwesenden sie hören. Manchmal ist es nur eine innere Stimme, die nur die eine Person selbst hört. Gott hat einmal ganz laut und deutlich zu mir gesprochen. Das ist eine ziemlich abgefahrene Story, die ist jetzt ein bisschen zu lang, um in allen Details zu erzählen. Ich sage euch nur so viel. Ich saß auf dem Zahnarztstuhl und habe gebetet wie ein Weltmeister. Und da hat Gott wirklich laut und deutlich zu mir gesprochen. Da war ich ungefähr 12 Jahre alt. Ich werde das mein Leben lang nie mehr vergessen. Aber der Punkt ist auch, Gott hat seither nie mehr so laut und deutlich zu mir gesprochen. In diesem Sinne möchte ich dir Mut zusprechen. Erwarte, dass auch du Gottes Stimme laut und deutlich hören kannst. Schauen wir, wie es bei Bileam weitergeht. Er reitet los auf seinem Esel und in Vers 22 heißt es, der Engel des Herrn stellte sich ihm in den Weg. Gott kann durch Engel sprechen. In diesem Fall ist es sogar Gott selbst, der als Engel des Herrn erscheint. Engelerscheinungen kommen in der Bibel immer wieder vor. Allerdings, heute hört man nicht so oft von klaren Engelserscheinungen, klar im Sinne von, es ist eindeutig erkennbar, dass es ein Engel ist. Eher im Gegenteil, oft sind es esoterische Kreise oder so, die Engelsbegegnungen populär machen. Nichtsdestotrotz, ich zweifle nicht daran, dass Engel auch heute noch von Gott eingesetzt werden und uns begegnen können. Im Psalm 91 heißt es, Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Wir sollten jedoch vorsichtig sein, wenn Engel uns etwas mitteilen oder wenn wir das Gefühl haben, ein Engel teilt uns etwas mit. Paulus warnt im Galater- und im Korintherbrief davor, dass die Diener Satans sich als Engel ausgeben können und Irrlehre verkünden. Interessant in diesem Zusammenhang beispielsweise ist, dass Joseph Smith, der Begründer der Mormonensekte, sagt, ein Engel hat ihm den Auftrag gegeben, das Buch Mormon zu übersetzen und so den Grundstein für die Mormonen gelegt. Manchmal erscheint ein Engel in Menschengestalt, so wie damals bei Abraham und Lot. Das kann dazu führen, dass wir einen Engel gar nicht als solches erkennen. Vielleicht hinterher manchmal, wenn wir nochmal über die Situation nachdenken und finden, das war jetzt irgendwie surreal, kommen wir darauf, dass es vielleicht tatsächlich ein Engel war. Bei Bileam hat Gott erstmal nur die Eselin den Engel sehen lassen. Bileam selbst hat ihn gar nicht erkennen können. Die Eselin bleibt stehen und versucht dadurch, Bileam klarzumachen, dass er nicht weitergehen soll. Interessanterweise lässt Gott Bileam nicht einfach auch den Engel sehen, sondern er lässt die Eselin sprechen. Und für mich ein Höhepunkt dieser Geschichte ist die Reaktion Bileams darauf, nämlich gar nicht. Der realisiert nicht einmal, was gerade passiert. Also es kommt daher, wie wenn das alltäglich wäre, dass er einen Dialog führt mit seiner Eselin. Auch heute noch benutzt Gott Esel, um zu kommunizieren. Allerdings haben diese Esel meist Menschengestalt und können sprechen, schon ohne dass Gott ein Wunder tut. Also, Gott redet durch andere Menschen zu uns. Gott setzt oft Menschen ein, um zu Menschen zu sprechen. Im Alten Testament hat Gott jedem König seinen Propheten zur Seite gestellt. Der Prophet war der, der Gottes Stimme dem König kommuniziert hat. Ich frage dich, angenommen du bist der König, wer ist dein Prophet? Bei mir waren es schon viele verschiedene Menschen, die entscheidend in mein Leben hereingeredet haben. Meinem Schwager zum Beispiel habe ich mein Studium zu verdanken. Meinem damaligen Chef habe ich zu verdanken, dass ich hier und jetzt in Mannheim bin. Verschiedene Menschen haben mir Prophetien für mein Leben mitgegeben. Oft unabhängig voneinander, aber mit ähnlichem oder sogar gleichem Inhalt. Einige dieser Prophetien sind schon in Erfüllung gegangen. Andere habe ich wahrscheinlich noch vor mir. Wie ist das bei dir? Ich wünsche mir, dass du diese Momente erlebst, wo du intuitiv weißt, dass dein Gegenüber gerade als Sprachrohr Gottes zu dir spricht. Manchmal passiert das sogar ohne das Wissen des anderen. Sei also aufmerksam, wenn Menschen mit dir sprechen. Es könnte Gottes Reden sein. Das muss es aber nicht. Also hier ist auch besonders wichtig zu prüfen, ob das, was du hörst und meinst, es könnte von Gott sein, tatsächlich Gottes Botschaft für dich ist. Wie man das prüft, dazu kommen wir später. Jetzt kannst du sagen, so laut und deutlich oder durch Engel oder so durch andere Menschen hat Gott noch nie zu mir gesprochen, wie er das damals bei Bileam gemacht hat. Okay, das kann sein. Es gibt nämlich noch weitere Arten, wie Gott zu uns spricht. Eine Art, die stand Bileam noch gar nicht zur Verfügung. Nämlich, Gott redet durch die Bibel und durch Bibelverse. Schon zur Zeit von Jesus war es wichtig, die Schrift zu kennen und Gottes Reden darin zu entdecken. Die Bibel ist Gottes geschriebenes Wort. Und wie können wir sagen, Gott spreche nicht zu uns? Dabei hat er uns ein 1500-seitiges Buch geschenkt, in dem er viel über sich, über sein Wesen, seine Gedanken, seine Pläne, seine Geschichte mit den Menschen, seine Erwartungen, seine Entscheidungen preisgibt. Also lies die Bibel, wenn du Gottes Wort hören willst. Sie ist sein schriftliches Reden. Gott spricht oft zu mir, wenn ich in der Bibel lese. Gott kann durch einzelne Bibelverse sprechen. Es kann sein, dass dir plötzlich ein Bibelvers wichtig wird oder dir in den Sinn kommt. Dafür ist es hilfreich, Bibelverse auswendig zu kennen. In einer bestimmten Situation, in der du gerade drin steckst und du merkst, hey, das macht total viel Sinn. Einmal habe ich Zeit bewusst mit Gott verbracht und darüber nachgedacht, was wohl Gottes Pläne sein könnten für unser Haus in der Schweiz. Und plötzlich kam mir dieser Bibelvers in den Sinn: As for me and my house, we will serve the Lord. Also auf Deutsch: Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Ich habe keine Ahnung, Gott spricht oft in Englisch zu mir. Im Kontext dieses Verses steht Haus nicht für ein physisches Haus, sondern eigentlich für die Familie, du und deine Familie. Trotzdem hatte ich den Eindruck, Gott spricht zu mir wegen meinem Haus. Und ich habe mir überlegt, okay, wenn Gott sagt, du und dein Haus, ihr sollt dem Herrn dienen. Wie kann ich mit unserem Haus, wie können wir als Familie mit unserem Haus dem Herrn dienen? Und so haben wir jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo wir hier sind, unsere Wohnung einem jungen Ehepaar zur Verfügung gestellt, die viel ihrer Zeit wiederum in Gottes Reich investieren. Sie könnten sich die Wohnung sonst nicht leisten, also haben wir einen Beitrag, sodass sie auch ihren Beitrag, also wir leisten einen Beitrag, damit sie ihren Beitrag leisten können. Und so denke ich, ist das eine Möglichkeit zum Beispiel, wie unser Haus tatsächlich Gottes Reich dienen kann. Gott redet nicht nur durch einzelne Verse. Auch wenn es darum geht, Gottes Gedanken zu bestimmten Themen zu kennen, ist es hilfreich, die Bibel als gesamtes Werk zu kennen. Wir haben jetzt gesehen, auch bei Bileam, die Bileams Geschichte isoliert gibt uns einen ganz falschen Eindruck von Bileam selbst. Wir müssen die größeren Zusammenhänge auch kennen. Das heißt, es ist wichtig, viel Bibel zu lesen und die ganze Bibel zu lesen. Das muss man nicht tun, indem man vorne anfängt und dann der Reihe nach durchgeht bis hinten. Aber einmal zum Beispiel ein ganzes Buch am Stück zu lesen, ist durchaus hilfreich. Vielleicht jeden Tag ein paar Kapitel. Eine gute Unterstützung dafür ist es, in einer Minigruppe zu sein. Ich möchte euch ermutigen, bildet Minigruppen, sucht ihr einen Partner, mit dem du zu zweit dich regelmäßig trifft, indem ihr euch gegenseitig ermutigt, größere Abschnitte in der Bibel zu lesen, jeden Tag 3-4 Kapitel. Und euch trefft und euch darüber austauscht, was hat Gott zu euch gesprochen durch diese Bibellese. Also überlege dir, wer könnte dein Minigruppenpartner sein? Und hab den Mut, auf ihn zuzugehen. Ich komme nochmal zurück auf Bileam. Bileam konnte nicht weiterreiten, weil der Engel der Eselin den Weg versperrte. Und so kann es auch sein, dass Gott dafür sorgt, dass irgendwelche Umstände unsere Absichten torpedieren. Er sorgt dafür, dass sich Umstände wie Berge türmen vor uns, sodass wir unsere Absichten nicht umsetzen können. Das heißt, Gott redet auch durch Umstände, durch Fügungen, durch Führungen. Das kann sowohl positiv wie negativ sein. Das kann sein, dass sich einzelne Aspekte in deinem Leben plötzlich wie Puzzleteile zusammenfügen, dass alles passt. Oder aber eben das Gegenteil. Nichts passt zusammen. Wir sprechen oft davon, dass Gott so eine Art virtuelle Türen öffnet oder schließt. Das erinnert mich irgendwie an Matrix und Narnia. Gottes Führung zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Am deutlichsten sichtbar zum Beispiel ist es beim Thema Wohnungssuche. Gott hat uns unsere erste gemeinsame Wohnung nach der Hochzeit organisiert, ohne dass wir etwas tun mussten. Wir haben sie nicht gesucht, sie war nicht verfügbar, das hat alles nicht gepasst und wir haben sie gekriegt. Gott hat eine Verkettung von Umständen benutzt, um uns im Prinzip einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben. Das Einzige, was wir tun mussten, ist einen Mietvertrag unterschreiben. Ein weiterer Aspekt, den wir aus der Geschichte von Bileam lernen können, ist die Motivation, um Gottes Stimme zu hören. Wie wir gesehen haben, war Gideon in erster Linie getrieben von seiner Geldgier. Ich frage dich, stimmt deine Motivation, wenn du Gottes Stimme hören willst? Wenn du Gott um Rat fragst, möchtest du tatsächlich Gottes Gedanken hören oder suchst du nur die Zustimmung für deine eigenen Ideen? Oder noch schlimmer, Zustimmung für etwas, von dem du eigentlich schon weißt, dass es nicht Gottes Willen entspricht. Das war bei Bileam so. Gott hat Bileam ganz klar gesagt, geh nicht. Und dann kommen die Midianiter ein zweites Mal oder die Moabiter und dann denkt er, ja, vielleicht klappt es ja doch. Er wusste ganz genau, dass Gott gesagt hat, nein. Und er fragt trotzdem nochmal. Und dann lässt Gott es zu, dass er geht, aber bringt ihm ein paar Lektionen bei unterwegs. Also, wir haben anhand von Bileams Geschichte verschiedene Arten von Gottes Reden gesehen. Ich denke, es ist hilfreich zu verstehen, wie Gott zu uns spricht. Trotzdem müssen wir üben, seine Stimme zu hören. Jesus vergleicht das mit der Situation von einem Hirten und seinen Schafen. Weil Schafe kennen die Stimme ihres Hirten und folgen ihm. Das allerdings funktioniert nur, wenn du seine Stimme auch hörst und sie erkennst. Sonst ergeht es dir wie diesem hier. Oh. Er hört die Stimme nicht und beklagt sich sogar noch darüber. Warum hört er sie nicht? Weil er sie nicht hören kann vor lauter anderem, das ihn ablenkt. Folgende Punkte können dir helfen, ein aufmerksamer Zuhörer zu werden. Hör auf Gottes Stimme, während du in der Bibel liest. Bitte Gott darum, zu dir zu sprechen. Hör auf seine Stimme, während du betest. Hör auf seine Stimme während deinen Gesprächen. Begegnungen mit anderen Menschen können durchaus Gelegenheiten sein für Gottes Reden. Und jetzt noch der Punkt von vorhin. Ebenso wichtig wie Gottes Stimme zu hören, ist die Prüfung des Gehörten. Im Thessalonicher Brief schreibt Paulus, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, bevor wir etwas als Gottes Reden interpretieren, sollten wir wirklich prüfen, ist es tatsächlich Gottes Reden. Wie kann ich prüfen, ob etwas von Gott ist? Folgende Fragen, denke ich, sind hilfreich. Stell dir selbst die Frage, ist das, was ich gehört habe, ist es biblisch? Entspricht es den Grundlagen, den Grundaussagen der Bibel? Ist es klug? Ist es sinnvoll? Macht es Sinn? Entspricht es deinem Wesen? Gott wird dir selten Sachen sagen, die völlig entgegen dem sind, wie du gestrickt bist. Ich sage nicht, dass es nicht vorkommt, aber wahrscheinlich eher selten. Ist es ermutigend? Ist es ermahnend? Und ich denke, der letzte Punkt ist ganz wichtig. Wird es auch bestätigt durch anderes Reden? Wird es bestätigt durch Menschen, die zum Beispiel schon länger im Glauben unterwegs sind und eine gewisse Gabe entwickelt haben, Gottes Reden von menschlichem Reden und Denken zu unterscheiden. Wir können festhalten, es ist nicht immer einfach, Gottes Reden zu hören und zu verstehen. Aber es ist im Leben als Nachfolger von Jesus ist es wichtig, Gottes Stimme zu hören. Schließlich geht es um die Kommunikation mit deinem Schöpfer und Retter. Wir sollen lernen, gute Zuhörer zu werden. Und dabei ist es hilfreich, ein Leben in enger Gemeinschaft mit Gott zu führen und viel in seinem Wort zu lesen. Die Bibel fordert uns auf, Gehörtes zu prüfen, bevor wir es als Gottes Reden verstehen. Also möchte ich dich damit auffordern, sei ein Schaf, das die Stimme seines Hirten hört. Amen. Herr, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du die Kommunikation mit uns suchst. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Und so bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen von uns tatsächlich begegnest, dass du jeden einzelnen von uns ansprichst, dass du uns lehrst, deine Stimme zu hören, dass wir Gelegenheiten kriegen, zu erfahren, wie es ist, deine Stimme zu hören, und dass wir uns danach ausstrecken, wirklich mit dir in Kommunikation zu treten, dass wir Übung darin kriegen, deine Stimme zu hören, zu identifizieren und zu verstehen. Amen.